Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Hier gibt es spannende Inspirationen zu deinem privaten Finanzmanagement. Es erwarten dich wie immer wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer unterstützenden, positiven, starken und cleveren Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Und vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich Julian Krüger
und die wunderbare Annalena Volk.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den geheimnisvollen Zahlen 2, 6, 3 und damit zusammenhängend den drei Zielen finanzielle Sicherheit, finanzielle Freiheit und finanzielle Unabhängigkeit. Das klingt sehr, sehr spannend, Julian. Sag mal, was erwartet uns genau?
Ich bin mir absolut sicher, jeder von uns hat das schon mal gehört, diese Ziele. Jetzt ist aber die Frage, was steckt eigentlich dahinter? Und gibt es Unterschiede, Abstufungen, Gemeinsamkeiten vielleicht auch? Das werden wir uns mal gemeinsam hier erarbeiten. Und wir werden uns auch anschauen, Mensch, was muss ich eigentlich tun, um diese drei unterschiedlichen Ziele zu erreichen?
Also daraus schließe ich schon mal, dass die drei Wörter unterschiedliche Bedeutungen haben. Wie ich dich kenne, hat die Reihenfolge, in der du die drei Themen aufgezählt hast, auch einen Hintergrund. Was hat es denn genau damit auf sich?
Genau wie du gesagt hast, sind die Begriffe keine Synonyme. Das heißt, sie haben unterschiedliche Bedeutungen. Das Ganze ist auch mehr eine Art Konzept als, nennen wir es mal, eine komplett wissenschaftlich-akademische Ausarbeitung. Andere Kollegen von mir nutzen auch manchmal leicht abweichende Begrifflichkeiten, haben auch manchmal sogar leicht abweichende Definitionen dahinter. Es geht mehr darum, die Idee, die das Ganze verbindet, zu verstehen und die ist meist identisch. In meiner Welt ist es dieses Drei-Stufen-Modell. Das heißt, erste Stufe finanzielle Sicherheit, zweite Stufe finanzielle Freiheit und dritte Stufe finanzielle Unabhängigkeit. Andere Spezialisten sagen zum Beispiel für die erste Stufe anstelle von Sicherheit finanzieller Schutz, für die zweite Stufe, die ich Freiheit nenne, finanzielle Sicherheit und für die dritte Stufe dann, die bei mir die Unabhängigkeit ist, die Freiheit. Wieder andere nennen die zweite Stufe finanziellen Frieden. Da kommt es gar nicht so drauf an. Vielleicht einigen wir uns darauf auf Stufe 1, 2 und 3 und die wichtigsten Fragen dahinter sind dann, was bedeutet welche Stufe? Wann bin ich eigentlich was? Wie erreiche ich das? Und warum sollte ich das erzielen? Also lohnt sich das überhaupt, daran zu arbeiten?
Dann lass uns doch gleich mal mit dem ersten der drei Begriffe starten, der finanziellen Sicherheit. Worum handelt es sich hier?
Dann starte ich mal mit einer Frage, die sich bitte jeder jetzt mal selbst beantwortet. Wie lange kannst du beim Wegfall deines aktuellen Einkommens eigentlich überleben? Und by the way, ich will die Antwort jetzt nicht in Tagen oder Stunden haben, das meine ich schon Monate. Also in diesem Fall geht es um das erste finanziell erstrebenswerte Ziel im Leben. Es geht hier um zu wissen, dass ich bei einem kurzfristigen Ausfall meines Einkommenszuflusses ruhig bleiben kann und immer gut schlafen kann, egal welche Krise gerade kommt. Das bedeutet, dass die regelmäßigen Ausgaben, die ich so habe, für die nächsten Monate auf jeden Fall gedeckt sind. Das können zum Beispiel meine Wohnkosten sein, die Kosten, um mich zu ernähren, sprich meine Lebensmittel, mein Telefon, Basisversicherung, solche Dinge. Und im konkreten Fall geht es darum, dass es auf jeden Fall für mindestens 6 Monate gedeckt ist. Beispiel, jemand hat jetzt einen Bedarf von, sagen wir mal, 3.000 Euro im Monat. Das sind seine wirklich festen Fixkosten. Dann hat er 3.000 Euro mal 6 Monate, ganz einfach zu rechnen, kriege sogar ich hin, 18.000 Euro als Ziel. Wichtig ist also, das zu haben, wenn ich zum Beispiel meinen Job verliere, damit ich in Ruhe die Zeit habe, mir eine neue Einkommensquelle zu suchen. Und ich in Ruhe mich darum kümmern kann, eine neue, bessere Lösung zu finden und nicht die schnellst beste Lösung finden und annehmen muss. Ich bin also kurzfristig handlungsfähig und unabhängig, um da in Ruhe zu sondieren. Wir kennen das wahrscheinlich auch unter der Begrifflichkeit Liquidität. Das kommt von flüssig sein aus dem Lateinischen. Oder Sicherheitspuffer oder Reserve oder Rücklage. Ich persönlich reagiere immer etwas, nennen wir es mal allergisch, vorsichtig formuliert, wenn das jemand Notgroschen formuliert. Denn Notgroschen, das definiert den Fokus auf Not. Und wenn ich die ganze Zeit über Not spreche, was erreiche ich dann irgendwann?
Not.
Dann ziehe ich die Not an, genau. Also deswegen lieber Sicherheitspuffer oder Reserve oder Liquidität nennen. Ich mag das Wort Liquidität. Ja. Mhm. Da soll ich natürlich aufpassen, wenn ich meinen Lebensstandard erhöhe, zum Beispiel wenn ich umziehe von einer kleinen in eine größere Wohnung, dann erhöht sich auch mein Notgroschen. Aufgepasst, nee, so wollen wir es nicht nennen. Also meine Rücklage, die ich brauche. Ne? Es gibt, da hast du schon von gehört, das haben wir schon mal in einer der anderen Folgen besprochen, Parkinson'sche Gesetze, die sich psychologisch damit beschäftigen, wie wir Menschen so funktionieren. Und eins dieser Gesetze, das sagt, dass die geglaubten notwendigen Ausgaben immer steigen und steigen und steigen, wenn unser Einkommen steigt. Also sie steigen proportional zu unseren Einnahmen. Heißt, dass ich halt auch meine Rücklagen immer wieder anpassen sollte, wenn ich meine geglaubten notwendigen Ausgaben erhöht habe. Mhm. Und genau deswegen sollte ich das Geld, was ich hier für diese Liquidität an die Seite lege, auf einem separaten Konto parken, um meine regelmäßigen Ausgaben im Fall der Fälle bedienen zu können. Ideal ist dafür zum Beispiel so ein Tagesgeldkonto. Da packe ich ungefähr 5% von meinem Nettoeinkommen hin, bis ich mein Ziel, was ich hier erreicht habe, für die finanzielle Sicherheit erreicht habe. Und wenn ich das Geld, was ich da brauche oder haben möchte, erreicht habe, dann habe ich ja trotzdem noch diese 5%, die ich da potenziell sparen könnte. Und die packe ich dann so lange in die zweite Stufe, bis ich vielleicht nach so einem Regentonnenprinzip was aus der ersten Stufe, aus dieser finanziellen Sicherheit rausgenommen habe. Mhm. Wichtig ist zu wissen, das kann gut sein, dass dann schnell so ein interner Kampf in mir entsteht. Und zwar auf der einen Seite, ja, ich möchte ja diese finanzielle Sicherheit, also diesen Puffer aufbauen. Auf der anderen Seite kann ich das Geld jetzt aber auch nicht ausgeben und steht mir nicht zur Verfügung für kurzfristige Dinge, die ich auch gerne hätte, zum Beispiel für Luxus. Das ist also sehr verständlich, dass ich, wenn ich diesen finanziellen Sicherheitspuffer nicht berücksichtigen würde, natürlich heute viel mehr Geld hätte für den Luxus. Mhm. Und wahrscheinlich vergleiche ich mich auch gerne dann mit anderen Menschen und die können sich dann gefühlt bei der gleichen Einkommensklasse vielleicht mehr leisten. Ich weiß aber nie, ob die dieses Prinzip finanzielle Sicherheit auch fahren oder finanziellen Schutz. Ja. Mhm. Und by the way, solange wir uns vergleichen mit anderen, werden wir wahrscheinlich sowieso nie wirklich glücklich werden. Denn auch in diesem Money Game gilt die Herausforderung, solange ich mich mit anderen vergleiche, komme ich nicht vorwärts. Es ist zwar klar, dass ich dieses Verlangen nach der Erfüllung von kurzfristigen Befriedigungen habe, aber die können halt schnell mich langfristig meine Entspannung und Sicherheit und Zufriedenheit und sogar dann auch irgendwann meinen finanziellen Erfolg kosten. Die Gefahr ist also immer, wenn ich das nicht mache, dass ich einen Raubbau an meiner finanziellen Zukunft mache, wenn ich heute schon alles ausgebe. Und vielleicht ärgere ich mich dann langfristig, dass ich halt langfristig nicht flexibel bin, weil ich mir kurzfristig zu viel in Anführungszeichen gegönnt habe, was ich mir eigentlich nicht hätte gönnen dürfen. Die Folgen davon, dass ich es halt nicht beachtet habe, die sehe ich gegebenenfalls halt erst viel, viel später und dann ist es halt zu spät. Mein Tipp ist an dieser Stelle also, dass jeder einfach mal direkt ausrechnet, was sind eigentlich meine benötigten Fixkosten im Monat? Und damit meine ich wirklich nur die benötigten. Und so ein kleines Klugscheißerwissen wieder eingestreut, das sind keine Unkosten. Es gibt Kosten, aber es gibt keine Unkosten, weil das soll das Gegenteil sein. Ne? Das heißt Fixkosten, nicht Unkosten. Und die sind dann bitte wirklich das, was ich im Monat so herausfinde, mit 6 zu multiplizieren, damit ich sicher sein kann, egal was passiert, ich bin da flexibel.
Mhm. Und wenn ich da.
Vielleicht eine ganz kurze Ergänzung. Wenn ich da heute noch nicht bin, was ich da brauche, dann mache ich mir einfach einen Plan, wie ich da schnellstmöglich hinkomme, mindestens aber mit 5% vom Netto ansparen.
Ich habe jetzt mal eine Frage für die, die die Folge mit dem Kontensystem vielleicht schon gehört haben. Wäre das dann sozusagen deren 100% Kuchenstück, was sie mal 6 multiplizieren, oder würden sie dann Teile davon abziehen, die sie nicht unbedingt bräuchten?
Genau, jetzt ist ja die Frage, ob ich unbedingt die Ausgaben für Luxus benötige oder für Fortbildung. Wahrscheinlich ist es eher die eine Hälfte, also diese 50% Lebenshaltungskosten oder Daily Needs haben wir das ja auch genannt. Das ist das, was ich mindestens brauche. Idealerweise sollte ich aber auch noch den Bereich Vermögensaufbau und Altersvorsorge darauf rechnen. Den will ich ja eigentlich auch mal weiter besparen. Ich könnte zwar sagen, für ein paar Monate setze ich das mal aus, wenn dann aber gerade die Zeiten gerade so attraktiv sind, dass die Kurse gerade so tief sind, dass ich einkaufe. Meistens ist es ja so, nach Murphy's Law, gerade in so einem Moment kann ich dann nicht einzahlen, dann ärgere ich mich, dass ich jetzt gerade keine liquiden Mittel habe, um halt von diesen Vorteilen langfristig profitieren zu können.
Okay. Okay, super. Danke nochmal für den Hinweis, weil vielleicht hat sich das der ein oder andere jetzt gefragt. Die Folge ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert nochmal hier an der Stelle. Das war jetzt auch mein persönlicher Tipp. Also wenn ich mich gut fühlen möchte und in jeder Situation handlungsfähig bleiben will, dann benötige ich sozusagen ein separates Konto zum Aufbau meiner finanziellen Sicherheit. Und du hast eben aber gesagt, dass die zweite Stufe nach der Sicherheit die finanzielle Freiheit ist. Was verstehst du genau unter finanzieller Freiheit?
Das ist ein ganz besonders schönes Ziel und für mich auch tatsächlich das wichtigste finanzielle Ziel, was man erreichen kann. Ich halte es persönlich für maximal erstrebenswert. Was bedeutet es? Du hast zu einem bestimmten Zeitpunkt dir ein passives Einkommen aufgebaut, also ein Einkommen, was zu dir fließt, ohne dass du dafür aktiv arbeiten musst. Mindestens aber, sagen wir mal, 90% nicht mehr arbeiten musst. So ein bisschen kümmern muss man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch bei passiven Einkommen, aber bei weitem nicht so wie täglich halt morgens um einer nicht angenehmen Uhrzeit irgendwo für irgendjemand anders arbeiten zu müssen.
Mhm.
Heißt, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt es erreicht ist, dass du von nichts und niemandem mehr finanziell abhängig bist. Du kannst von dem einmal aufgebauten Guthaben für den Rest deines Lebens super gut leben. Idealerweise verfügst du dann aber nur das, was deine Renditen sind. Also du baust das Geld nicht wieder ab, sondern du nimmst nur die Erträge und kannst das Guthaben selbst, also quasi die Maschinen, die dann produziert, die kleine Geldmünzen weiterproduziert, an deine nächsten Generationen weitergeben, vererben. Wenn du sagst, ich möchte das Ziel aber früher erreichen, dann kannst du das natürlich auch so kalkulieren, dass du dein aufgebautes Kapital inklusive der Renditen verzehrst. Dann solltest du natürlich aber auch sicher sein, wie lange du noch lebst. Also sicherstellen, dass das Geld auf jeden Fall, egal wie alt du wirst, auch reicht. Wenn du das irgendwo angelegt hast, selbst, dann ist es vielleicht schwierig. Manchmal macht es dann bei solchen Konzepten Sinn, das Geld in Versicherungen zu haben, denn die können ja Langlebigkeit absichern und dir sagen, du gibst uns einmal Geld und wir sagen dir, was du dann jeden Monat bekommst, egal wie alt du wirst. Da macht eine Versicherung auf jeden Fall Sinn zum Absichern der Langlebigkeit, wenn ich sage, ich möchte nicht nur von den Renditen leben. Sicher sollte auf jeden Fall sein, dass egal wie alt ich werde, es ist immer noch regelmäßig Geld da. Spätestens sollten wir übrigens diese finanzielle Freiheit mit 67 erreicht haben. Das nennen wir dann auch klassisch Altersvorsorge oder Rente oder Ruhestandsplanung oder eher negativ formuliert Schutz vor Altersarmut oder positiv formuliert den Antritt unseres längsten Urlaubs des Lebens. Wenn du Angestellter bist, dann gilt das natürlich inklusive der Leistung aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Wenn du Beamter bist oder ähnliche Systeme angehörst, wie zum Beispiel Richter, dann ist es halt inklusive deiner Pension. Wenn du einem Kammerberuf angehörst, wie zum Beispiel Ärzte, dann inklusive deines Versorgungswerkes. Und wenn du keine parallelen Einkünfte hast, zum Beispiel wenn du klassisch selbstständig oder Unternehmer gewesen bist, dann muss natürlich entsprechend mehr aufgebaut sein, weil du nur deine eigene Vorsorge hast. Das Clevere aber in diesem Weg ist, dass du das natürlich viel effizienter gestalten kannst. Denn alle diese Systeme, die wir gerade genannt haben, die sind deutlich weniger ertragreich, als wenn du dein Geld intelligent selbst anlegst. Also natürlich unter der Voraussetzung, du machst es intelligent. Das Einzige, was blöd wäre, wäre, wenn am Ende des Geldes noch Leben übrig wäre. Das sollten wir verhindern durch eine vorherige intelligente Planung. Und es muss nicht das Ziel sein, dass du diese finanzielle Freiheit mit 67 erreicht hast. Ich kenne auch Menschen, die das Ziel haben oder hatten, das mit 50 oder 40 oder sogar mit 30 erreicht zu haben. Das heißt nicht, dass man dann aufhört zu arbeiten. Das bedeutet aber, dass du auf jeden Fall nur noch die Dinge machst, die dir wirklich Spaß und Freude bereiten. Und dass du nichts tust, wo du nicht sagst, ich freue mich jeden Morgen aufzustehen, dorthin zu gehen. Und du darfst natürlich auch dadurch weiter Geld verdienen und dann auch dein Vermögen noch weiter aufzubauen. Du hebst quasi also ab diesem Zeitpunkt dein finanzielles, mal ganz drastisch formuliert, dein finanzielles Sklavendasein auf. Und da lohnt es sich auf jeden Fall dran zu arbeiten. Wenn du einmal damit gestartet bist, dann ist es tatsächlich auch leichter als gedacht. Und wenn du erstmal angefangen hast, dann wird es zum Ende hin auch immer leichter. Warum? Weil dir der Zinseszins mitarbeitet und dadurch halt das am Ende immer schneller zu deinem Ziel geht, weil du das exponentielle Wachstum hast. Zumindest wenn du dir diesen exponentiellen Effekt mit zunutze machst, indem du halt dein Geld auch intelligent anlegst und dort auch ordentlich Renditen für erzielst.
Also für mich hört sich das wie ein wahnsinnig schönes Ziel an. Wie komme ich denn jetzt dahin?
Ja, da müssen wir erstmal unterscheiden, was dein Ziel ist. Also möchtest du das vor oder ab 67 erreichen? Wenn du es ab 67 erreichen möchtest, ist es etwas einfacher, denn da möchte ja der Staat auch, dass du es erreicht hast und dann fördert er das. Das ist also etwas effizienter. Mhm. Wenn du es dementsprechend vor 67 gemacht hast, dann machst du es über Vermögensaufbau und je früher du es erreicht haben möchtest, desto herausfordernder ist es ja, weil du dann weniger Zinseszinseffekt hast und mehr da reinpacken musst. Und nach 67 nennt man es dann halt eher so Altersvorsorgelösung. Grundsätzlich gilt auf jeden Fall bei dem Vermögensaufbau, also wenn du es vor 67 erreicht haben möchtest, dass du es intelligent machst, dass dein Geld bitte immer mindestens sich oberhalb der Inflation vermehrt und die Besteuerung musst du auch noch mit berücksichtigen. Du bist also sehr renditeorientiert und renditefokussiert und du startest damit so früh wie möglich, eben halt um viel von diesem Zinseffekt zu haben. Du machst das möglichst kontinuierlich. Du fängst also nicht euphorisch an und sagst dann, ah ja, nee, jetzt doch lieber noch ein zweites Auto leasen oder noch dicke Weltreise, sondern bleibst auch da dran und lässt dich dabei nicht ablenken. Wenn du also das Ziel hast, das vor 67 zu machen, dann können wir mal gemeinsam schauen, wie man sowas aufbaut. Also wie viel Geld benötige ich eigentlich, wenn ich dann am Ende nur noch von den Erträgen leben will, ohne das Kapital am Ende zu vernichten? Wenn du magst, gehen wir das mal durch. Mhm. Ich frage mich also als allererstes, wie viel Geld möchte ich denn gerne im Monat haben? Und natürlich, ich weiß, das ist bei jedem 30.000 Trilliarden. Hier geht es aber erstmal darum zu sagen, das ist das Minimum, damit es mir gut geht. Logischerweise rechne ich es einfach mal 12, dann weiß ich, was ich halt im Jahr dann benötige. Ich rechne noch die Steuern, die ich zahlen muss, obendrauf. Das ist in dem Fall die Abgeltungssteuer. Und das ist das Ziel, was ich dann im Jahr als Rendite bekomme.
Okay.
Also, was sich mein angelegtes Geld dann vermehrt, damit ich es abnehmen kann. So wie wenn ich einen Baum habe mit Äpfeln dran, das ist quasi so viele Äpfel hätte ich gerne jedes Jahr, die ich pflücken kann. Und so definiere ich halt dann einfach die Größe des Baumes. Mhm. Am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn wir es mal anhand eines Beispiels durchgehen.
Gerne.
Sagen wir mal, jemand hat das Ziel, wenn er nicht mehr arbeitet, also als passives Einkommen, so viel Geld zu haben, wie jemand in Deutschland im Schnitt hat, wenn er arbeitet. Wir nehmen also mal das Durchschnittsnetto in Deutschland. Nach meinem Kenntnisstand sind das so ungefähr 2.000 Euro im Monat. Das hat jemand im Schnitt netto zur Verfügung. Das ist eine runde Zahl, damit können wir auch ganz gut rechnen, das kriegt jeder hin. Achtung also, vorweg eine Warnung, jetzt kommt einmal eine Rechnung. Wir schmeißen jetzt mal mit ein paar Zahlen ums herum. Also, wir haben die 2.000 Euro. Kriegen wir also alle hin, im Jahr hätten wir dann entsprechend gerne 2.000 mal 12, 24.000 Euro. Das soll unser netto passives Einkommen sein. Wir haben gerade gehört, das ist nicht einfach so, was mir zufließt. Ich muss darauf Steuern zahlen, also die Abgeltungssteuer. Das sind aktuell 25%. Kleiner Rechenweg, wenn ich dementsprechend das oben drauf haben will, dann muss ich meine 24.000 durch 0,75 teilen. Dann kommen also 8.000 Euro oben drauf. Das ist hier mal vereinfacht dargestellt. Gegebenenfalls muss ich natürlich jetzt auch noch Solidaritätszuschlag zahlen und Kirchensteuer. Der Soli wird wahrscheinlich zu 2021 abgeschafft und die Kirchensteuer ist ja mehr so ein freiwilliger Vereinsbeitrag, deswegen lassen wir es einfach mal weg. Jetzt haben wir also unsere 24.000 netto plus die 8.000 sind also bei unserem brutto-passiven Einkommen. Korrekt? Sind ja. 32.000 Euro, wenn ich richtig rechne. Und das soll unser passives Einkommen sein. Müssen wir natürlich erstmal noch definieren, wie viel Prozent kriegen wir denn jetzt mal Rendite auf unser angelegtes Geld. Schauen wir mal, was so ein weltweit anlegender, führender, gut gemanagter Investmentfonds langfristig pro Jahr erzielt, wenn er eher, sagen wir mal, eher defensiv orientiert ist. Wir nehmen jetzt mal nicht die Giga-Rendite, wir einigen uns auf langfristig 6% pro Jahr.
Okay.
Logischerweise, je höher die Rendite, desto weniger Geld muss ich anlegen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Aber wir wollen hier mal eher ein bisschen vorsichtiger kalkulieren. Wenn ich jetzt also diese 6% ansetze und 32.000 Euro sollen dann meine Rendite bei 6% sein, dann komme ich auf 533.333 Euro. Also wir runden es mal ungefähr eine halbe Million Euro. Kommt nicht so auf einen Euro drauf an. Eine halbe Million Euro, das ist nicht wenig Geld. Wenn wir ehrlich sind, ist es aber auch nicht wirklich viel Geld. Bedeutet in diesem Fall, wenn ich eine halbe Million Euro aufgebaut habe und das bei 6% anlege, dann kann ich mir netto jeden Monat 2.000 Euro rausnehmen. Und das Geld hält immer. Ich brauche ab diesem Zeitpunkt nicht mehr arbeiten. Wenn jemand Lust hat, das mal nachzurechnen, dann kann er einfach mal irgendwo ins Netz gehen mit so einem Zinseszinsrechner, kann dann jeder planen, wie man da hinkommt. Und wir können ja auch einfach mal ausrechnen, was müsste man eigentlich tun, wenn man ja diese 500.000 aufbauen möchte. Wir sagen mal, jemand startet mit diesem Durchschnittsnetto auch von 2.000 Euro, das verdient heute jemand. Und wir haben ja mal in unserer Kontenfolge, auf die hast du eben schon verwiesen, gesagt, für meinen langfristigen Aufbau von meiner Altersvorsorge, von meinem passiven Einkommen, sollte ich 10% an die Seite legen. Machen wir das einfach mal. Wir sagen, jemand nimmt von den 2.000 Euro 10%, also 200 Euro. Und er sagt aber auch, er trickst sich selbst aus. Er nutzt noch das System Dynamik. Er erhöht diese Sparrate jedes Jahr. Also alle 13 Monate, das ist alle 12 oder alle 13? Alle 13 dann, ne? Nach einem Jahr. Alle 13 Monate um 10%. Also im nächsten Jahr spart er dementsprechend 220 Euro und so weiter und so fort. Dann kommt man so ein bisschen schneller vorwärts. Man merkt das nicht so, aber so kann man sich gut austricksen. Das ist die Philosophie, wie man übrigens auch einen Frosch kocht, ne? Also wenn du einen Frosch nimmst und in kochendes Wasser schmeißt, dann hüpft er da schnell wieder raus, ist ihm viel zu heiß. Wenn du ihn aber in kaltes Wasser steckst, dann den Topf auf den Herd packst und dann langsam warm machst, dann merkt er das nicht so, kochst ihn also, ohne dass er es merkt. Und genau diese Philosophie, dieses Austricksen von sich selbst nutzen wir auch. Wir nehmen 10% Dynamik an. Und du erzielst jetzt mal diese 6%, die wir eben gesagt haben. Dann haben wir jetzt einen Sparplan, 200 Euro monatlich für meine finanzielle Freiheit. 10% erhöhe ich das pro Jahr und mein Geld vermehrt sich mit 6%. Was schätzt du, wie viele Jahre brauchen wir, bis wir unsere ungefähr 500.000 erreicht haben?
30 Jahre vielleicht.
Boah, Respekt. Sehr gut. Wie auch immer du es jetzt gerechnet hast, das sind tatsächlich 27 Jahre. Ja, genau. Und was schätzt du, was hast du denn eingezahlt in den 27 Jahren?
Oh Gott, vielleicht 50.000 Euro.
Ja, ein bisschen mehr sind schon. Du hast dann 300.000 Euro eingezahlt. Also 200 mal 12 mal 27 plus diese 10% Dynamik sind eingezahlt 300.000. Und aus diesen 300.000 sind 533.000 geworden. Jetzt könnte man natürlich auf den ersten Blick sagen, puh, ist ganz schön lange. Jetzt brauche ich jetzt 27 Jahre, bis ich meine finanzielle Freiheit erzielt habe. Wenn man jetzt aber mal diese 27 Jahre vergleicht und ich mit 20 starte, dann bin ich mit 47 finanziell frei, wo doch die meisten Menschen erst mit 67, also 20 Jahre später, in Rente gehen. Ist doch schon ganz cool. Habe ich das schon mal halbiert, gerundet.
Ja.
Ja, ich habe eben gerundet nur noch die Hälfte der Zeit gebraucht, bis ich in Rente gehe. Und das nur mit 6%. Ich könnte das jetzt natürlich nochmal verkürzen, wenn ich sage, am Anfang lege ich noch Geld dazu oder ich versuche, mehr als 6% zu erzielen. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal, für sich einen Plan zu machen. Und wie bei jedem Plan auch, beginnt die Reise mit dem ersten kleinen Schritt. Hauptsache, du fängst überhaupt erstmal an. Und je länger ich unterwegs bin, also je länger ich gehe, desto einfacher fällt mir dann auch jeder weitere Schritt. Und es macht dann auch Spaß zuzugucken, wie das Geld mehr wird. Ja, also einfach mal anfangen, der Rest ergibt sich dann von ganz selbst. Ich finde, da kann man so eine ganz tolle Philosophie drüber stellen, die man in ganz vielen Lebensbereichen nutzen kann. The bigger the why, the easier the how. Also wenn es einen wirklich einen Grund gibt, dass ich es auch wirklich will, dann ist es Erreichen oder das Arbeiten daran viel, viel einfacher.
Ja, das stimmt. Das kenne ich selbst auch aus ganz vielen anderen Lebensbereichen. Und das, was du jetzt gesagt hast, ist ja wirklich für alle von uns auch realistisch. Und deshalb danke dir nochmal für die Klarheit, weil so habe ich das bisher auch noch nie erklärt bekommen, also so runtergebrochen. Und ich finde Rechenbeispiele immer so mega wertvoll, um auch die Klarheit zu haben, dass es eben geht. Gleichzeitig finde ich es auch manchmal ein bisschen kompliziert. Kannst du es noch einen Ticken vereinfachen? Sowas, was wir auch mitnehmen können in den Alltag, um uns das zu merken?
Mir ist auch gerade aufgefallen, wir haben jetzt gerade ganz schön viele Zahlen durch die Gegend geschmissen. Du kannst es dir, um zu vereinfachen, ganz einfach merken. Folgenden Spruch. Finanziell frei macht dich die 263. Und das reimt sich sogar. Also ich sage es gerne nochmal. Finanziell frei macht dich die 263. Was bedeutet das? Ganz einfach. Du definierst deinen Wunschbetrag, in unserem Fall hatten wir eben 2.000 Euro, und den multiplizierst du dann einfach mit 263. Das ist dann dein Zielbetrag. Damit ist alles berücksichtigt, was wir eben besprochen haben. Das passt zu 99%, aber es reimt sich halt. Also ich habe jetzt nicht genau den Betrag genommen, den man da genau nehmen muss, aber so haben wir halt wenigstens was wir uns merken können. Finanziell frei macht dich die 263. Du nimmst deinen Betrag, den du gerne hättest, mal 263, und wenn du das erzielt hast, dann bist du finanziell frei.
Cool. Das merke ich mir direkt und tätowiere es mir gleich ein. Sag mal, hast du noch einen Tipp, wie jemand seine zweite Stufe, also die finanzielle Freiheit, möglichst schnell erreichen möchte, also wenn ihm das wichtig ist, also sozusagen jetzt nicht diese 27 Jahre wie in dem Fall, sondern wesentlich schneller?
Also die 27 Jahre waren natürlich gerade nur ein Beispiel, wenn ich diese 2000 Euro mit 6% und 10% Dynamik rechne. Ja. Das muss jeder für sich selbst ausrechnen. Aber grundsätzlich, die Hebel können wir gerne nochmal durchgehen. Also der erste Hebel ist auf jeden Fall, sind meine Ausgaben. Je höher meine regelmäßigen Ausgaben, desto weniger kann ich natürlich an die Seite legen. Also ich sollte aufpassen, nicht zu früh einen zu hohen Lebensstandard zu haben. Dann kann ich auch das Gegenteil nochmal als Hebel nutzen. Meine Einnahmen. Wenn ich daran arbeite, regelmäßig meine Einnahmen zu erhöhen, dann kann ich natürlich auch viel mehr Geld an die Seite legen. Und da bin ich persönlich genau wie du, wir beide, ein großer Fan von persönlicher Weiterentwicklung und zu lernen, was kann man da noch so machen, dann kommt halt auch mal mehr Geld rein. Und die quasi Optimierung meiner Ausgaben und die Optimierung meiner Einnahmen, die optimiert halt natürlich dann ganz klar meine Sparrate. Heißt ja nicht, dass ich nur 10% für meine finanzielle Freiheit da dementsprechend sparen muss. Nächster Hebel, Hebel Nummer 4, ist natürlich auch die Rendite. Je mehr Rendite ich erziele, desto besser arbeitet das Geld für mich. Und dann haben wir halt noch den fünften Punkt, das sind die Steuern. Ja, zu Punkt 1, die Ausgaben. Je mehr ich natürlich heute glaube zu brauchen, desto höher ist in der Regel auch mein Ziel, was ich später habe. Sollte ich also aufpassen. Ich bin nämlich irgendwann nicht mehr abwärtskompatibel. Zu dem nächsten Punkt, zu den Einnahmen, da gibt es natürlich keine Regeln, dass mein Einkommen auch immer auf dem Level bleiben muss, wie es heute ist, darf ich auch gerne erhöhen. Und da investiere ich halt dann noch zusätzlich in Wissen. Heißt, ich beschäftige mich damit, was kann ich tun, um mein normales, mein primäres Einkommen zu erhöhen, aber auch mein sekundäres, vielleicht halt einfach ergänzende Einkommensquellen aufbauen. Zu der Sparrate, da ist noch zu ergänzen, tatsächlich geht erfahrungsgemäß immer viel mehr, als wir glauben. Wenn du also Anfang des Monats viel mehr an die Seite packst, als du dir vorstellen kannst, wird es funktionieren. Warte nicht bis zum Ende des Monats und dann pack nicht bitte nur den Überschuss weg. Und gerade mit diesem Trick Dynamik kannst du es noch viel einfacher machen. Zu dem Punkt Rendite, dann arbeitest du dich einfach noch weiter in das Thema Finanzen rein. Du hörst dir hier schon einen Podcast, dann gibt es mit Sicherheit auch die ein oder andere interessante Inspiration, wie du dir interessante Renditen aufbauen kannst. Und gegebenenfalls nimmst du dir einfach noch einen professionellen Finanzexperten zur Hand, der gibt dir auch noch ein paar Tipps. Und zur steuerlichen Gestaltung, das würde jetzt hier noch in den Rahmen springen, da darfst du dir auf jeden Fall sicher sein. Da gibt es auch noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du diesen Bereich für dich nutzen kannst. Idealerweise nutzt du da auch einen professionellen Berater, um halt noch mehr Möglichkeiten reinzuholen.
Also diese Hebel klingen für mich auf jeden Fall schon sehr logisch. Danke dir an dieser Stelle. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was denn jetzt noch mit der dritten Stufe, mit der finanziellen Unabhängigkeit sein soll, wenn ich doch jetzt schon auf der zweiten Stufe meine finanzielle Freiheit erreicht habe.
Auf den ersten Blick hast du tatsächlich wirklich schon alles erreicht und gleichzeitig gilt, du bist jetzt auch in Anführungszeichen nur aus dem Hamsterrad ausgebrochen. Du musst einfach nur nicht mehr arbeiten. Du bist raus aus der Tretmühle, du bist nicht mehr in diesem goldenen Käfig und du hast deinen Lebensstandard gesichert. Was du noch nicht machen kannst, du kannst jetzt nicht das krasseste Partyleben und Jetset am Start bringen. Du kannst jetzt nicht nur einmal Pauschalurlaub machen. Also du kannst jetzt noch nicht irgendwie mehrfach schöne Reisen im Jahr machen. Nicht First-Class-Reisen, die ausuferndsten Luxusurlaube ermöglichen. Ein Zweitwagen, Sportwagen, Oldtimer, alles das ist halt noch nicht drin. Vielleicht sagt der ein oder andere auch, ich hätte gerne noch einen Zweitwohnsitz und ich möchte gerne Geld haben für ganz besonders gute Lebensmittel. Ich möchte gerne meine Eltern, meine Familie finanziell unterstützen, dass die auch ein sorgenfreies Leben haben. Ich möchte vielleicht größere Spenden für Herzensprojekte geben können oder vielleicht sogar eine Stiftung ins Leben rufen, um den Planeten hier noch ein Stück lebenswerter zu machen. All das, was du da so in deinen Künsten träumen hast, das kannst du dir mit der zweiten Stufe der finanziellen Freiheit noch nicht ermöglichen. Dafür brauchst du dann die dritte Stufe, die finanzielle Unabhängigkeit. Und die finanzielle Unabhängigkeit, die bedeutet dann, dass das alles möglich ist. Dieser Bereich ist allerdings optional. Die Ziele da sind natürlich offen, also da gibt es ja keine Grenzen nach oben. Am wichtigsten persönlich finde ich, dass du immer eine gewisse Dankbarkeit und auch ein Demut mitbringst. Alles das, was du obendrauf auf die zweite Stufe, auf diese finanzielle Freiheit bringst, das ist erstrebenswert, aber gleichzeitig auch kühr. Wichtig ist, dass wenn du die zweite Stufe erreicht hast, dass du weißt, idealerweise kümmerst du dich darum, die dritte Stufe zu definieren und zu erreichen. Warum? Psychologisch ist es immer gut, weitere Ziele zu haben. Menschen benötigen irgendetwas, was sie antreibt. Irgendwelche große Träume. So nach dem Motto, if you try to reach for the stars, you will at least reach the moon. Dass du immer weiter vorwärts kommst. Weil wenn du keinen Grund hast, warum du morgens aufstehen solltest, dann ist es auch nicht mehr so weit zu einer kleinen Depression.
Mhm. Ja, danke auch nochmal für den Impuls. Das hört sich total schön an. Und ja, danke auch nochmal für den sehr bildlichen Spruch. Und bestimmt hat jetzt jeder von euch schon ein paar Ideen, was für ihn solche schönen Lebensziele sein könnten. So, jetzt haben wir ja auch die finanzielle Unabhängigkeit besprochen. Also 3 Stufen sind sozusagen jetzt durch. Kannst du nochmal ganz kurz das Wichtigste aus diesen 3 Stufen für uns zusammenfassen?
Mein Vorschlag ist an dieser Stelle, dass sich jeder einfach mal ganz konkret für sich, für sein Leben ausrechnet. Erstens, was bedeutet eigentlich für mich die finanzielle Sicherheit? Ich schaue also mal, was ist mein monatlicher Bedarf und definiere das mal 6. Und das ist mein erstes Ziel, was ich erreichen will, wenn ich es noch nicht irgendwo liegen habe. Zweiter Schritt, ich schaue mir mal an, was bedeutet für mich finanzielle Freiheit? Ich nehme also mein gewünschtes passives Einkommen und multipliziere das mit 263. Nochmal der Reminder. Finanziell frei macht dich die 263. Und du hast eben schon gesagt, du wirst dir diesen Spruch auf jeden Fall auch tätowieren. Wir werden dir jetzt alle auf Instagram folgen und so lange immer stalken, bis wir den Post von deinem Tattoo sehen. Ja, und dann haben wir noch den 3. Punkt, die finanzielle Unabhängigkeit. Ich persönlich finde das super motivierend, da einfach mal zu überlegen, was sind meine Ziele und die dann aber auch zu visualisieren, zum Beispiel in Form von einem Vision Board. Also wirklich auszudrucken, wie soll mein Leben in 20, 30 Jahren aussehen oder wenn du willst auch schon früher, was möchte ich mir da ermöglichen? Und das hängst du dann entweder in deinem Schlafzimmer auf oder vielleicht irgendwo im Wohnzimmer unter die Decke oder hast das auch als Desktop-Hintergrund bei all deinen digitalen Geräten. Wenn du es erarbeitest, dann kannst du da auch ganz irgendwie kraftvolle, epische Musik laufen lassen. Das ist wirklich ein kraftvoller Prozess und das macht dann auch Spaß, sich da hineinzufühlen. Also nicht nur im Kopf zu wissen, ja, keine Ahnung, ich hätte gerne eine eigene Insel, sondern diese Insel zu visualisieren. Und der nächste Schritt ist dann wirklich, sich da rein zu fühlen, wie wird das sein, wenn ich da bin. Also wirklich das Gefühl zu haben, das ist eigentlich schon erreicht, nur die Zeit ist noch nicht bis dahin fortgelaufen. Dann baust du die Energie auf, das auch in dein Leben zu ziehen.
Ja, danke auch nochmal für diesen wertvollen Impuls. Das ist eine sehr, sehr kraftvolle Methode. Und ja, die sollte jeder für sich persönlich nutzen. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Julian, für ja, eine sehr spannende, aufschlussreiche Folge wieder. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier bitte den Podcast, teil die Folge und wir freuen uns sehr, wenn du uns eine Rezension hinterlässt auf iTunes, weil damit können noch viel mehr Menschen diesen Podcast finden. Lieber Julian, die letzten Worte gehen wie immer an dich.
Das ist ganz lieb, dankeschön. Ja, lieber Podcast-Hörer, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Definieren deiner Ziele, ganz, ganz positive Energie dabei. Bitte hör nicht auf, dich damit zu beschäftigen. Keep growing. Werde außergewöhnlich. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Danke für dein Interesse, dass du auch heute wieder reingehört hast. Und ich wünsche dir, ja, dass du gesund bleibst, auch finanziell. Liebe Grüße, dein Julian.
Tschüss.
Ciao.